It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Herzlich willkommen bei der Jubiläumsausgabe Nummer 40 der Zeitspeise. Ich begrüße meinen Jubiläums-Podcast-Partner, den Kai. Hallo Kai.
Hallo Jubiläums-Christopher.
Ja, jetzt sind es schon 40 Folgen. Wir gehen langsam in die hohen Zahlen rein. Und du hast passend zu dieser Jubiläumsfolge, würde ich persönlich mal sagen, ein Premium-Thema mitgebracht. Was hast du denn für uns vorbereitet?
Es geht gerade in Anlehnung an unsere in dieser Staffel neu eingeführte Rubrik mit den Personen und Persönlichkeiten um den Julius Maggi. Bevor ich da in das Thema einsteige, wollte ich noch kurz eine Richtigstellung zur vorletzten Folge anbringen. Und zwar hatte ich aus Versehen den Justus von Liebig zu einem Julius gemacht. Ich hatte schon kurz vor der Folge geguckt, was es über Julius Maggi zu erzählen gäbe und ob ich das als Thema auswähle. Vielleicht hat sich das irgendwo dann im Hinterkopf falsch verbunden. Ich glaube, also ich habe den Titel der Sendung falsch benannt. Das hast du dann nachher korrigiert. Und ich glaube, mindestens einmal in der Episode habe ich es auch falsch gesagt. Also falls euch das aufgefallen ist und euch das geärgert hat, sei mir bitte verziehen.
Ja, hier unser Hörer Lukas Franke hat uns darauf hingewiesen und hat natürlich auch den sehr passenden Drei-Fragezeichen-Gag gemacht, dass Justus von Liebig im englischen Original natürlich Jupiter von Liebig heißt. Das ist jetzt ein Witz für unsere Drei-Fragezeichen-Freunde. Also hier auch herzlichen Dank an die Hörerschaft.
Ja, genau. Sonst wäre es vielleicht gar nicht direkt aufgefallen. So, aber dann können wir jetzt ruhigen Gewissens wechseln zu einem, der wirklich Julius mit Vornamen heißt, dem Herrn Maggi. Der kommt am 9. Oktober 1846 zur Welt. Mit vollem Namen heißt er Michael Johannes Julius Maggi. Und er kommt im schweizerischen Frauenfeld zur Welt. Er hat 4 Geschwister. Und sein Vater ist ein italienischer Einwanderer aus der Lombardei, ist also in die Schweiz gekommen und daher auch die Aussprache des Namens. Also wir in Deutschland kennen den Namen eher als Maggi, beziehungsweise die Produkte, aber der Herr ursprünglich hieß Maggi. So, jetzt wo wir das klar haben, gehen wir mal ein bisschen auf seine berufliche Laufbahn ein. Im Alter von 23 Jahren, das wäre im Jahr 1869, übernimmt Julius dann von dem Vater die Hammermühle im Kemptal bei Winterthur. Die Familie scheint ganz gut Geschäfte zu machen, denn die haben, also kaufen auch in den folgenden Jahren weitere Mühlen dazu und auch Gemüseanbaubetriebe in der Schweiz. Das floriert ganz gut. Allerdings ist die Branche so in dieser Zeit um 1869 schon so ein bisschen, gerät so ein bisschen ins Wanken. Es gibt verschiedene technische Neuerungen. Die Produktivität wächst. Der Markt bleibt begrenzt, also es ist halt nicht groß vergrößerbar und auch Importe aus dem Ausland machen das Geschäft so ein bisschen schwierig. Und auch zu der Zeit ist es wohl üblich oder nicht selten, dass da Betriebe auch dann pleite gehen unter diesem harten Konkurrenzdruck. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich das aber umgehen, beziehungsweise entscheidet das Unternehmen Maggi sich nicht ausschließlich auf die Herstellung von Getreidemehlen zu verlassen, sondern sie erschließen sich neue Geschäftsfelder. Unter anderem arbeitet Julius dann in enger Zusammenarbeit mit einem Fridolin. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Nachnamen richtig ausspricht, ob es Schuler oder Schüler ist. Also geschrieben wird es mit U, wahrscheinlich Schuler, behaupte ich jetzt mal. und der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft geht es darum, preiswerte Lebensmittel herzustellen. Auch wieder, wie bei Justus von Liebig, mit Hülsenfrüchten. Und das scheint sehr gut zu laufen und Julius Maggi ist davon so begeistert, dass er beinahe wohl eine seiner Töchter Leguminosa genannt hätte. Also Leguminosen ist halt der, ich glaube, lateinische Begriff für die Hülsenfrüchte, also so als Oberbegriff. Aber ich glaube, er hat davon abgesehen. Also es heißt nur, er hätte sie beinahe Leguminosa genannt.
Das kann mir auch vorstellen, dass da seine Partnerin interveniert hat.
Das kann auch noch sein, dass die dann ein Wörtchen mitzureden hatte und das entsprechend dann unterbunden hat. Hier geht es auch schon um Suppenkonzentrate. Also das ist so eines der frühesten eine der frühesten Entwicklungen und schon ein Vorzeichen, wohin die Reise geht. Also 1882 gibt es um diese Leguminosenprodukte. 1886 entwickelt er dann zur Verbesserung dieser Suppen die allseits und auch bis heute bekannte Maggi-Würze. Interessant dabei ist, dass das Aroma der Würze an Liebstöckel erinnert. Das ist ein Gewürzkraut für die, die es nicht wissen. Allerdings enthält sie kein Liebstöckel, diese Soße. Das ist tatsächlich ein Effekt, auf den wir gleich noch kurz eingehen. Der Liebstöckel wird im Volksmund auch heute noch häufig Maggi-Kraut genannt, weil eben der Geschmack an die Maggi-Würze erinnert. Tatsächlich, wie gesagt, besteht kein Zusammenhang. Es ist keine Zutat, die geschmacksgebend ist. Also es ist nicht mal eine Zutat in der Würze. Und es ist quasi einfach nur ein Zufall, dass beides gleich schmeckt. Diese Würze stellt er in einem Prozess her, die sich Hydrolyse nennt, beziehungsweise saure Hydrolyse. Damit verarbeitet er Pflanzenproteine, die und in diesem Fall wohl aus Getreide, so, dass einzelne Aminosäuren abgespalten werden aus diesen Proteinen. Und die haben teilweise eben diese sehr prägnanten Aromen. Dieses Verfahren ist übrigens nicht ungewöhnlich. Soweit ich weiß, wird das auch angewandt in Asien zum Beispiel, um sehr günstig und sehr, ja, schon fast zu sagen, billig Sojasauce herzustellen. Da nimmt man natürlich dann Sojabohnen. Aber wenn man jetzt eben, das ist ja dein Thema, Christopher, eigentlich mit keine langwierige und aufwendige Fermentation und Reifung durchführen möchte, dann kann man diese Effekte, die sonst die Mikroorganismen und mit deren Enzyme mit den Proteinen veranstalten, auch sehr schnell mit Salzsäure machen. Mhm. Also das genaue Verfahren habe ich jetzt nicht parat. Ich glaube, das wird jetzt auch zu sehr ins Detail gehen. Allerdings, wie gesagt, es geht im Grunde darum, mit der Säure verschiedene Bindungen aufzulösen in den Proteinen und damit die Aminosäuren freizusetzen, die dann eben für diese intensiven Aromen verantwortlich sind. Okay, und das Produkt, was er jetzt herstellt, nennt sich hydrolysiertes Pflanzenprotein. Und das ist später dann eben auch Bestandteil der Maggi-Suppen. 1887 expandiert Maggi ins Ausland, nahe der Schweizer Grenze. Und mit guter Zuganbindung errichtet er in Winterthur eine kleine Filiale. Das ist so ein Häuschen, wo anfangs 7 Arbeiterinnen und ein Vorarbeiter die Würze in Fläschchen abfüllen. Also die Maggi-Würze wird dort abgefüllt. Heute befindet sich dort übrigens das Maggi-Museum. Das Gebäude ist also erhalten und trägt immer noch den Namen Maggi. Dann kauft er eine Brauerei hinzu im Jahr 1895, um seine Produktion zu erweitern. und im Jahr 1900 sind da schon 200 Beschäftigte, auch interessant, darunter 120 Frauen, also Mehrheit der Mitarbeiterinnen, also Mitarbeiter sind Frauen, also Mitarbeiterinnen. Mag sein, dass das gar nicht so fortschrittlich ist, wie es jetzt erstmal klingt, weil es ist ja Lebensmittelbranche und vielleicht ist man dann bei der Zubereitung von Lebensmitteln da auch, hat man sich da auch eher an Frauen gewandt. Weiß ich jetzt nicht, ob man das da als große Errungenschaft jetzt dann in diesem Zusammenhang sehen kann. Auf jeden Fall gut für die Frauen, dass die einen Job hatten dann im Jahr 1900. Nochmal in 8 Jahre zurück im Jahr 1892 herrschen also schon sehr moderne Verhältnisse, was so die die Arbeitsmethoden angeht. Es gibt sehr, sehr vielfältige Sozialmaßnahmen, die eben in Kemptal eingeführt wurden und auch in Singen dann später übernommen wurden. Dazu zählen Arbeiterwohnungen, Regelungen von Lohnausfällen, ein betriebseigenes Ferienheim, eine Betriebskrankenkasse und auch später kam noch bezahlter Urlaub dazu. Also schon sehr, sehr moderne Arbeitsverhältnis so. Ab 1897 versucht Julius Maggi dann in Frankreich Fuß zu fassen. Das funktioniert anfangs nicht so gut. Seine Produkte kommen auf dem französischen Markt offenbar nicht sehr gut an. Kurzerhand gründet er dann 2 Jahre später, 1899, in Paris ein Unternehmen für nicht-alkoholische Getränke, die Société Anonyme des Boissons Hygiéniques. Im selben Jahr startet dann auch die Produktion der Maggi-Würze. Im April 1901 verlegt er seinen Arbeitsplatz dann komplett nach Paris, gründet am 24. Dezember 1902 die Société Laitière Maggi, als Tochterunternehmen der Société des Boissons Hygiéniques, also dieser nicht-alkoholischen Getränke-Firma. Das, was er in der anderen Firma, also in der Laitière, macht, ist pasteurisierte Milch herzustellen und zu verkaufen. Wir hatten es, glaube ich, bei dem Bircher-Müsli schon, dass Bircher für seine Rezeptur Kondensmilch verwendet hat. Aus demselben Grund gab es jetzt hier die pasteurisierte Milch, denn Anfang des 20. Jahrhunderts starben sehr viele Menschen an der Cholera, die offenbar tatsächlich über die unbehandelte Milch verbreitet wurde. Und zwar auch nicht zu wenig Kinder. Klar, Milch gilt auch als gesund und für wichtig für Kinder und das Wachstum. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind wohl 90.000 Kinder in Frankreich und davon allein 20.000 in Paris an infantiler Cholera gestorben. Und entsprechend war das die Gegenmaßnahme, die Pasteurisierung der Milch, auch dann ganz erfolgreich. Die Milch fand reißenden Absatz, um da mal Zahlen zu nennen. Der Verkaufserfolg war von 21.000 Litern Milch pro Woche im Jahr 1903 auf über 1 Million Liter pro Woche im Jahr 1912, also innerhalb von 9 Jahren. Deutliche Vervielfachung, ich weiß jetzt gerade schnell mal Kopfrechnen, 50-fache, um das 50-fache stiegen die Verkaufszahlen. Also das Produkt war wohl sehr erfolgreich, kann man dann sagen.
Ja klar, wenn man nachher nicht stirbt, würde ich es auch kaufen.
Genau. Trinke Milch und stirb nicht dran. Genau, das wäre vielleicht ein guter Slogan gewesen. Genau, ein weiterer Erfolg war dann später doch die Entwicklung des Brühwürfels, die wird hier jetzt mit dem Jahr 1907 genannt. Scheinbar in Frankreich muss man immer irgendeine Gesellschaft dazu gründen. Oder vielleicht ist es auch die Bezeichnung für Unternehmen, da bin ich jetzt
vermute ich mal.
Société de Bouillon Coupe. Und schon 1912 wurden in Frankreich 6 Millionen der Brühwürfel monatlich verkauft. Stimmt, Gesellschaft nicht im Sinne von so einem Club oder einer Gemeinschaft, sondern ein Unternehmen ist auch.
Eine Handelsgesellschaft.
Aha. Okay, Auch hier wieder wie bei vielen, vielen erfolgreichen Unternehmen im 19. und 18. Jahrhundert zählt hier auch eine sehr, sehr geschickte Werbekampagne und Reklame eine Rolle für den Erfolg. Zum Beispiel richtet Maggi ein Degustationsbüro ein, also wo man die Produkte verkosten kann. Und da haben wir wieder einen weiteren Namen. Ich glaube, wir haben es auch in der Folge selbst erwähnt. Maggi sucht sich Unterstützung bei dem Meisterkoch Auguste Escoffier für die Nobilitierung seiner Produkte. Also er lässt sie von dem großen Meisterkoch adeln und gibt ihm dafür vielleicht die eine oder andere Münze.
Da war ja Escoffier nicht ganz unbedarft, wie wir da in der Folge festgestellt haben.
Genau, der mochte Geld. Der hat gerne Geld verdient. Und ja, das ist vielleicht schon, es gibt sicher noch viel mehr über Julius Maggi zu erzählen, aber an diesem Punkt bin ich schon am Ende. Der gute Mann stirbt am 19. Oktober 1912. Kurz vorher erleidet er einen Schlaganfall während einer Arbeitssitzung und wird dann todkrank noch schnell in die Schweiz überführt, wo er dann eben seine letzte Ruhe findet. Beerdigt ist er auf dem Gemeindefriedhof in Lindau im Kanton Zürich.
Aber er wurde nicht wie der Lavazza-Gründer in einer Maggi-Flasche beerdigt, oder?
Nee, da ist zumindest nicht dokumentiert. Kann sein, dass. Aber, oder vielleicht haben sie ihn auch hydrolysiert. Keine Ahnung.
Und dann einfach untergemischt.
Merkt einfach mit, genau. In jedem von uns ist ein bisschen Maggi.
Oh Gott,
also um mal gerade von diesen Horrorvorstellungen abzulenken, es gibt noch zwei wichtige Informationen, die nach Maggis Tod wurde das Unternehmen, das seinen Namen trug, in eine Holdinggesellschaft umgewandelt, wurde später in Alimenta AG umbenannt. Und dann es wurde eine Aktiengesellschaft und in einer Fusion im Jahr 1947 mit der heutigen Nestlé AG verschmolzen. Das, wenn man sich die Maggi-Produkte, die ja auch mittlerweile im Laufe der Zeit sehr vielfältig geworden sind, mal genau anguckt, dann sieht man auch, dass da ein kleines Nestlé-Logo drauf ist. Mhm. Genau. Vielleicht noch ein, oder wolltest du gerade was sagen? Ich habe dich
jetzt. Nein, ich. Wollte gar nicht sagen.
Du hattest mir ja noch einen sehr interessanten Artikel über die Geschichte der Brühwürfel geschickt. Vielleicht daraus noch drei Jahreszahlen. Denn das früheste Rezept für ein Konzentrat, aus dem man Suppe herstellen kann, stammt laut diesem Artikel aus dem Jahr 1694. Also das wurde in Kochbüchern tatsächlich, also zum Haltbarmachen von Lebensmitteln oder so, um als Basis genannt. Und zwar in dem Receipt Book of Mrs. Anne Blankoff. Da steht ein Rezept für Veal Glue, also Kalb irgendwas, also nicht Glue im Sinne von Klebstoff, sondern G-L-E-W. Ist jetzt in einem modernen Wörterbuch, habe ich es nicht wiedergefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es derselbe Wortstamm wie Gelee ist, also dass es so ein, so ein Kalbs, Demi-Glace, kennst du vielleicht, also so eine Soßenbasis und halt so stark eingekochte Suppe, einfach, dass man so ein gelatineartiges Konzentrat hat, das man dann mit heißem Wasser wieder zu einer Suppe zurückverwandeln kann. Das ist jetzt aber alles Spekulation. Vielleicht weiß jemand unter unseren Hörerinnen und Hörern, was Glue, also wahrscheinlich ein altes englisches Wort, bedeutet. Dann hätten wir da auch ein bisschen mehr Klarheit. Und neben den Maggi-Produkten gibt es halt noch das von Justus von Liebigs Extract of Meat Company hergestellte Produkt, das unter dem Markennamen OXO vertrieben wurde seit 1899. Und noch etwas früher war der Theodor Knorr, der auch heute noch als Markenname präsent ist. Der hat mit dehydrierten Lebensmitteln, also sprich Trockenfutter, experimentiert und hat im Jahr 1873 seine ersten getrockneten Suppen auf den Markt gebracht. So viel dazu. Christopher, wenn ich jetzt in deine Küche einfallen würde und die Schränke aufreißen würde, welches Maggi-Produkt würde ich da finden?
Also in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass ich Fertigprodukten nicht abgeneigt bin, aber tatsächlich glaube ich, würdest du, nee, ich glaube, wir haben aktuell keine Maggi-Produkte im Haus. Das ist tatsächlich auch jetzt nicht Maggi-Würze, das ist nichts, was wir so je drauf gekommen wären, dass wir uns das kaufen müssten. Also wir haben irgendwie Sojasauce und Fischsoße habe ich auch immer im Kühlschrank, falls man mal was Asiatisches machen will. Also ich habe gemerkt, Fischsoße, wenn du irgendwas Koreanisches kochst, also vor allem auch Kimchi, ist das ist unablässlich, wenn man nicht frische Meeresfrüchte hat. Die wir auch schon besprochen haben, die Worcestershire Soße haben wir auch da. Von dem her glaube ich, dadurch, dass wir das so viele Würzen anderweitig vorhanden haben, glaube ich, sind wir nicht drauf gekommen, je uns Maggi zu kaufen. Mhm. Und bei so Fertig- und Tütensuppen kann sein, dass man da, ist 5-Minuten-Terrine auch von Maggi? Ja, oder?
Das kann sein, ja. Da bin ich jetzt überfragt, aber ist auf jeden Fall, wenn nicht Knorr, dann auf jeden Fall Maggi.
Da schaue ich jetzt mal kurz nach. 5-Minuten-Terrine. Das ist Maggi. Ich glaube, das haben wir hin und wieder. Aber wir sind dann auch eher die Leute, die dann eher sich die Fertigrahmen kaufen. Mhm. Als die von die 5-Minuten-Terrine. Obwohl, was ich ganz gerne mag, so als kleine Schweinerei, ist dieses Fertig-Kartoffelpüree von der 5-Minuten-Terrine. Also wenn ich so Fertignudeln oder so, dann kaufen wir uns eigentlich eher immer so Fertigkram. Aber dieses Fertig-Kartoffelbrei, gerade das mit den Röstzwiebeln, ich sehe hier gerade ein Foto davon, das mag ich doch schon sehr. Also hin und wieder esse ich auch Maggi-Produkt, aber das ist jetzt nichts, was wir täglich benutzen. Ich kenne das zum Beispiel vom lieben Daniel Bialas. Der macht sich doch immer Maggi aufs gekochte Ei. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was jetzt weiter verbreitet ist.
Genau, und aus diesem Grund habe ich tatsächlich hier eine beim für das Potstock gekaufte riesige Maggi-Flasche. Ich glaube, das hatten wir im Großmarkt, hatte das der Sven, Grüße an dieser Stelle, falls er das hört, in den Einkaufswagen gepackt. Es gab, glaube ich, auch noch Witze, dann irgendwie Kräuterlikör in diese Maggi-Flasche, in diese große reinzufüllen und dann
austrinken.
Genau, und dann vor den Augen der anderen zu deren Erstaunen dann zu leeren oder sich zumindest ein Pinnchen davon einzuschenken.
Das ist auf einem Level von Trollerei, wie sich Vanillepudding ins Mayo-Glas zu tun und dann in der Öffentlichkeit auszulöffeln.
Ja, so ungefähr diese Kategorie. Genau. Auf jeden Fall habe ich eine riesige Flasche der Maggi-Würze hier quasi untergestellt und werde zum nächsten Potstock, per Face-to-Face-Meeting stattfindet, werde ich das dann wieder mitbringen.
Ja, also so wie ich unsere letzten Folgen kenne, bin ich jetzt wahrscheinlich versucht, beim nächsten Einkauf Maggi zu kaufen, weil ich jetzt gedanklich drauf geprimed bin. Aber tatsächlich, also wir haben ja ganz viele Sachen, wo wir auch selber des Öfteren ausprobieren oder kochen oder im Haus haben. Mhm. Also bei der Dr. Oetker-Folge, also ich glaube, ich habe 20 verschiedene Dr. Oetker-Produkte zu Hause. Aber Maggi ist tatsächlich sowas, was bei uns nicht vorkommt.
Also ich muss sagen, es gibt so ganz, ganz wenige Speisen wie Eintöpfe oder so, wo ich es mir vorstellen kann. Und ich weiß, die Generation meiner Eltern, das ist noch teilweise geprägt irgendwie aus dieser Hochzeit, als das auch überall verfügbar war. Da gab es also auch Bekannte meiner Eltern, die haben nicht mal einen Löffel Suppe probiert, bevor sie nicht irgendwie 5, 6, 7 Spritzer Maggi-Würze da reingeschossen haben. Das würde mir natürlich nicht einfallen, wie gesagt, also ich möchte nicht abstreiten, dass ich das nicht auch verwende und auch verwenden würde. Ich denke meistens nicht daran, weil ich es nicht so in Griffreichweite habe, sondern in so einem Lagerraum und bin dann meistens auch zu faul, extra loszumarschieren, um dann 2 Tropfen Maggi da an meinen Eintopf zu tun, aber trotzdem, den Geschmack finde ich okay.
Nee, also wir kaufen das jetzt auch nicht aus Protest. Also das ist jetzt, das kommt einfach nicht vor. Aber ich habe, vielleicht ist das auch bei mir ein familiäres Problem. Ich habe wieder, mir ist gerade ein Schwank aus der Jugend meiner Oma eingefallen, die ja schon öfters in diesem Podcast erwähnt wurde und auch fleißige Zuhörerin ist. Hoffe ich doch, aber sie meldet sich auch immer öfters.
Grüße dass dann an dieser Stelle mal.
Ja, sie meldet sich immer dann, wenn der Podcast nicht geht. Dann muss ich sie mal reparieren. Aber mittlerweile kriegt es auch schon ganz gut selber hin. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte meiner Oma ist, dass in ihrer Jugend anscheinend ein beliebter Spruch auf dem Schulhof war: Geh weg, du stinkst nach Maggi.
Okay.
Und das hat sich wie so vieles meiner Oma eingebrannt und hat sie jetzt nicht davon abgehalten, Maggi zu benutzen. Also ich kenne das tatsächlich von meiner Oma, dass wenn es da irgendwie früher Eintopf oder so gab oder Kartoffelsuppe, ich glaube bei Kartoffelsuppe kenne ich das auch hauptsächlich, dass man dann so einen schönen Schuss Maggi dran macht. Mhm. Das hat schon viel Gutes. Was wir nehmen, und ich glaube, deswegen haben wir einfach nicht so den Bedarf an so Flüssigwürze, wir heben immer wenn wir Parmesan so reiben für irgendwie Spaghetti oder so, heben wir immer das Stück Rinde auf und frieren das ein. Und wenn wir dann mal so einen großen Topf, Eintopf machen oder Suppe, dann tun wir da immer so 3-4 Stücke Parmesanrinde rein, weil, wie man ja vielleicht weiß, Parmesan ist ja ein natürlicher Geschmacksverstärker, also wirkt ja ähnlich wie Glutamat.
Es ist quasi dasselbe drin, ja.
Genau, es ist im Grunde gleiche Komponente und das wertet doch jede Suppe und jede Brühe auf, deswegen, also dadurch, dass wir immer so einen guten Vorrat an Parmesanstücken haben, weil wir da auch öfters welchen kaufen, glaube ich, haben wir einfach keinen Bedarf an so der deutschen Flüssigwürze sozusagen. Also ja. Wir haben dann eher so Sojasauce, Fischsoße, Worcestershire Soße damit kommen wir schon ganz gut zurecht.
Ja, also was, also darum, ich habe auch kein Problem mit der Maggi-Würze. Ich finde teilweise, wenn man in großen Supermärkten so 2-3 Gänge entlang schreitet und dann diese langen Zeilen von Fertig-Würzmischungen sieht, da bin ich immer so ein bisschen schockiert, was teilweise für einfache Gerichte, wo vielleicht 3-4 Gewürze reinkommen, dann so als Fertig-Würze dann mit auch viel unnötigen Füllzeug drin ist.
Das ist tatsächlich ein Konzept, was mir sehr lange verschlossen blieb. Also das, ich weiß nicht, also so die Sachen, also von Maggi, da kennt man, dann hat man halt irgendwie Würze für Bolognese und so, das sprichst du wahrscheinlich an. Und mir war lange nicht klar, okay, da ist jetzt so ein Tütchen und da steht irgendwie Spaghetti Bolognese. Aber mir war schon klar, da ist ja jetzt nicht eine volle Portion Spaghetti Bolognese drin, ist da nee. so ein Tütchen. Also muss ich da jetzt noch dazu das Fleisch und das Gemüse und die Spaghetti kaufen und dann habe ich da einfach Gewürze drin? Und vielleicht ist das auch so eine Frage von, wie die Eltern zu Hause aufgestellt sind. Also meine Mutter hatte immer einfach ein durchschnittlich gefülltes Gewürzkabinett. Also die hat, ich weiß nicht, ob man das kennt, sie hatte so, also sie hatte quasi 2 große Küchenschränke und in der Mitte vor der Dunstabzugshaube, wo es eigentlich nicht so viel Platz gibt, war ein sehr, sehr flacher Schrank, wo gerade so Gewürzdöschen reingepasst haben. Mhm. Und daher hatten wir dann auch immer so eine große Auswahl an Gewürzen, dass wir im Grunde nicht vorgefertigte Gewürzmischungen brauchten. Aber vielleicht ist das auch nicht in jeder Familie, dass man da so eine große Würzauswahl hat. Und dass man dann einfach sagt, okay, wenn wir Spaghetti Bolognese kaufen, dann kaufen wir halt die Zutaten und halt die Würzmischung. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man nicht viel Zeit hat und nicht viel drüber nachdenken will und Besseres zu tun hat, dann hilft das wahrscheinlich auch, wenn man natürlich dann einfach weiß, okay, da ist alles richtig portioniert drin, hinten steht die Anleitung drauf, macht man alles zusammen, fertig ist das Essen, allen schmeckt's und alle sind glücklich.
Genau, das ist dieses Baukastenprinzip, was ja auch nicht verwerflich ist, was sicher zum einen dafür kommt, dass dann irgendwie immer weniger, also Familien das nutzen und dann entsprechend die Kinder das auch so übernehmen, was eben einfach dann eben entweder, ich würde sagen, halt ein Mangel an Erfahrungen, wie man es richtig machen würde, ist, oder halt auch dann so eine Geschmackstradition. Ne? Wenn man das als Kind gegessen hat, das hatten wir ja als Thema auch schon hin und wieder, dann verbindet man ja auch mit diesen Gerichten, die mit diesen Zutaten zubereitet wurden, Kindheit und positive Erlebnisse. Ja. Von daher möchte man diesen Geschmack dann irgendwann ja auch haben, selbst wenn einem jemand eine vollständig aus Basiszutaten hergestellte Bolognese, um das Beispiel aufzugreifen, hinstellen würde die natürlich nicht so schmecken wie früher die aus der Tüte.
Ja, das ist ja wie bei deinen Bekannten, die dann erstmal sich 5 Schüsse Maggi an die Suppe tun, bevor sie überhaupt probieren. Weil sie schon genau wissen, dass ohne diese Geschmackszutat das ihnen überhaupt nicht schmecken wird oder nicht gefallen wird. Also das ist, ich glaube, so was Geschmäcker angeht, das hat halt viel mit Erziehung und Sozialisierung zu tun. Mhm. Und das kennt man ja schon, wenn man einfach irgendwie in ein anderes Land reist und da irgendwie, also gerade so, was Frühstück angeht, da ist man da, also ich bin da persönlich sehr empfindlich. Also bei anderen Mahlzeiten bin ich ein bisschen flexibler, aber Frühstück, wenn ich mir zum Beispiel vorstellen würde, ich würde jetzt nach Vietnam reisen und dort zum Frühstück eine Pho zu essen, könnte ich wahrscheinlich machen, aber wäre für mich wahrscheinlich die größte Umgewöhnung von allen kulinarischen Erlebnissen, die ich dort machen würde. Und das ist wahrscheinlich andersrum, wenn jemand aus Vietnam dann nach Deutschland kommt und zum Frühstück ein Nutella-Brötchen essen soll.
Ja, ja. Von daher, also ich will es jetzt nicht komplett verteufeln, also in unserer modernen und schnelllebigen Zeit ist das sicher hilfreich und auch nicht schlimm, wenn man irgendwie so Fertigprodukte oder eben auch mal eine Tütensuppe oder was auch immer sich warm macht. Ich kenne das genauso, es gibt Tage, da habe ich auch keinen Bock, mich an den Herd zu stellen und da ist dann gut, wenn man nur den Schrank aufmachen muss und vielleicht den Wasserkocher anwerfen und sich trotzdem was Essbares zubereiten kann. Von daher ist das schon eine Errungenschaft, auf die man positiv blicken kann und wo der Julius Maggi da einiges für, ja, auch für den Fortschritt und für die Ernährung der Massen getan hat. Also ich habe es jetzt an diesem Punkt nicht erwähnt, das hatten wir ja bei Justus von Liebig schon. Es gab zu der Zeit, als diese Herren gelebt haben, große Probleme mit Mangelernährung oder falscher Ernährung. Und da war das nochmal eine andere Geschichte. Dann so eine Tütensuppe bereitzustellen, bedeutete dann auch den Unterschied zwischen nichts essen und etwas essen. Und da war das aber natürlich auch deutlich besser als in unserer überfütterten Gesellschaft, wo vielleicht bestimmte Nährstoffe sowieso schon im Alltäglichen zu viel sind, ne?
Ja, das geht jetzt auch auf die Sauerteigfolge zurück, wo es ja auch darum ging, dass man Getreide sparen wollte und dann quasi versucht hat, Hefe künstlich zu züchten, um quasi den getreideaufwendigen Prozess des Sauerteigsansetzens sich zu ersparen und somit quasi mehr Getreide zu haben, das man dann halt direkt fürs Essen verwenden konnte. Mhm. Also da spielen ganz viele Sachen mit, wo ich auch sagen würde, wenn man sich halt anschaut, was früher so das in Anführungsstrichen arme Leute essen war, Kohlsuppe, also irgendwelche Eintöpfe, wo man dann halt wenn man keine Speisewürze oder so hätte oder wenn man einfach keine Gewürze im Haus hat, die man ja wahrscheinlich im 18. und 19. Jahrhundert noch viel weniger hatte, dann schmeckt das auch ziemlich fad und dann hast du da so ein ziemlich tristes Essen und wenn dann da jemand kommt und sagt, hier hast du ein Fläschchen mit Speisewürze und egal, was du dir für ein Essen leisten kannst, hier für ein paar Cent oder Pfennig, kaufst du dir noch ein bisschen Maggi dazu und schmeckt halt ein bisschen geiler. Mhm. Und dann finde ich halt die Aussage, naja, also so wirklich Geschmackserlebnis, das ist ja nur echt, wenn man dann das von Grund auf macht und wenn der Pöbel nicht Zeit und Geld zum richtigen Kochen hat, dann soll er auch nicht richtig essen können. Finde ich auch wieder ein bisschen falsch. Also, dass man dann sagt, okay, wenn Leute, die wenig Geld oder wenig Zeit oder beides haben, was ja meistens einhergeht, weil die für ihr wenig Geld viel arbeiten müssen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, dass es da Sachen gibt, die dann vielleicht das Essen ein bisschen geschmacklich aufwerten können. Es geht ja nicht nur um die Hochwertigkeit des Essens, sondern auch darum, dass es schmeckt.
Genau.
Das ist ja auch ein großer psychologischer Effekt.
Und davon abgesehen, ne, will ich niemanden vorschreiben, was ihm oder ihr schmeckt. Ne? Also wer diese Produkte mag und gerne isst, go for it, ne? Dann kauft das. Ich wollte noch an einer Stelle erwähnen, weil wir jetzt so viel über Brühwürfel und Suppen und Suppenkonzentrate gesprochen haben, es einmal aussprechen, dass die Suppe als Lebensmittel eigentlich ein sehr schlaues Produkt ist, ne? Also weil es auch aus wenigen Zutaten viel Essen machen kann. Du lachst jetzt, aber es ist ja tatsächlich auch in Zeiten der Not ist das doch eine Möglichkeit, aus den vorhandenen Lebensmitteln so viel Nährstoffe wie möglich zu extrahieren und vor allen Dingen dann auch den Magen zu füllen, dann zwar mit Flüssigkeit, aber wie gesagt, die enthalten dann auch wirklich die Essenz von dem, was man jetzt vielleicht, wenn man von so einer großen Fleischkeule abbeißt, gar nicht so intensiv verwertet wie in so einer Suppe tatsächlich.
Ja, ja. Nee, also die Suppe, es war schon eine schlaue Erfindung. Kann man nicht von der Hand weisen. Mir fällt noch gerade ein, was für mich quasi auf dem gleichen Wert wie für andere Leute das Maggi ist mittlerweile Sriracha, wo ich mal eine eigene Folge drüber machen werde, weil die Geschichte des Unternehmens Sriracha ist doch sehr spannend. Und mittlerweile bin ich sowohl Freund des normalen Srirachas als auch der Sriracha Mayo. Das sind zwei Gewürze. Also ich hatte Phasen, wo halt wirklich bei jedem Essen so ein Fläschchen Sriracha auf dem Tisch stand und ich dann ein paar Spritzer dran getan habe, einfach um so ein bisschen die Schärfe reinzubringen. Mittlerweile nicht mehr so sehr, aber das ist wahrscheinlich meine Version des Maggis.
Kenne ich auch, die Phase habe ich auch hinter mir. Mittlerweile esse ich auch nicht mehr so viel, so scharf. Liegt daran sicher auch, dass ich hier mit meiner Tochter lebe. Und klar, so eine Soße kann man zwar immer zugeben, aber ja, also ich kenne das auch, dass man von irgendeiner Soße oder irgendeiner Zutat eine Zeit lang sehr begeistert ist und dann quasi alles damit isst. Das habe ich zum Beispiel auch mit Sahne-Meerrettich eine Zeit lang gehabt. Da habe ich auf die Wurststulle und auf den Käse und überall Meerrettich drauf getan. Und naja, das sind dann so Phasen. Aber stellst du uns das denn nächstes Mal vor, die Geschichte des Sriracha-Unternehmens?
Nee, die Geschichte des Sriracha kommt dann in einer späteren Folge. In der nächsten Folge geht es ähnlich wie jetzt beim Maggi um, sag ich mal, ein Grundbaustein der Küche, nämlich dem Sandwich. Ah. Und auf ein Sandwich kann man ja auch Maggi tun. Und ja, ich werde so ein bisschen die Geschichte nachverfolgen. Es geht natürlich auch um den Earl of Sandwich und auch um die Frage, ob er tatsächlich das gleichnamige Brot erfunden hat.
Da bin ich schon sehr gespannt. Dann danke ich erstmal an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.